Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Wie schön, dass ihr bei dem Unterfangen dabei seid. Moin zum Nachspieldeich. Hier seid ihr richtig, wenn Werder euch am Herzen liegt. Und schwer war das gestern allemal, denn da war er wieder, der Sonntagsfluch. Werder spielt auswärts gegen Hoffenheim und lässt 3 Punkte, die eigentlich ja auf die Reise nach Europa einzahlen sollten. Das allerdings hat nicht funktioniert. Woran es gelegen hat, besprechen wir heute mit dem Mann, der die Deichstube gestern in Sinsheim aufgeschlagen hat. Mein Kollege Björn Knips. Moin Knipser.
Ja, moin Alex.
Ja, Fußballsonntag, Fußballfluch, wie viele Maultaschen muss man eigentlich essen, um über dieses Ergebnis hinwegzukommen? Da wäre ja deutlich mehr drin gewesen gestern.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Aber gegessen habe ich gestern Abend nur noch bei Burger King, weil es bei uns im Hotel ein bisschen teuer war. Und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich mit dem Kollegen rüber und gönne mir noch einen Doppel-Cheeseburger. Aber der war wirklich in der Tat ein bisschen schwer verdaulich, weil man sich schon ärgern konnte. Hier ist, wie schon gegen Darmstadt, eine große Chance verpasst worden, sich da oben wirklich festzusetzen. Andererseits muss man auch sagen, es passt zum Leistungsniveau von Werder. Also so ganz da oben gehören sie nicht hin. Wir träumen da zwar alle von, aber eigentlich passt das leistungsmäßig nicht. Deswegen sollte man sich auch nicht zu sehr grämen, dass das gestern schiefgegangen ist.
Hat Hoffenheim einmal mehr vor Augen geführt, ein direkter Konkurrent in der Tabelle, aber eben sehr temporeich, sehr stark gespielt. Werder dennoch geht fahrlässig mit seinen Chancen um, derer es zahlreiche gab. Bevor wir gleich in die Einzelanalyse gehen und natürlich auch mal über Spieler wie Alvaro, Duxch und Keiter sprechen, lassen wir unseren Freund der Deichstube hören, der Fußballspiele mit den Augen eines Taktikanalysten schaut. Denn das ist er, Tobias Escher.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Die Hoffnung hieß, Anschluss an Europa halten. Die Realität ist eine 1:2 Niederlage gegen Hoffenheim. Diese Standortbestimmung haben sich manche Werder-Fans sicherlich anders vorgestellt. Dass Werder Bremen dieses Spiel verloren hat, liegt vor allen Dingen an einem Spieler, Maximilian Bayer. Er war nicht nur aufgrund seines Doppelpacks der entscheidende Mann für Hoffenheim, er war auch der Spieler, der taktisch gesehen die größten Probleme verursacht hat für Werder. Er prüfte Werders Abwehrkette mit seinen Läufen, mit seinem Tempo, mit all dem Spiel in die Tiefe. Dass Malantini keine Antwort auf seine Tiefenläufe fand, das war auch für die gesamte Mannschaft ein Problem, weil es den gesamten Matchplan ein bisschen konterkarierte. Werder wollte das Zentrum eng machen. Sie haben häufig 5-2-3 oder 5-3-2 gestanden. Sie haben ein sehr, sehr enges Netz im Zentrum aufgespannt, durch das kein Gegner durchkommen sollte. Aber natürlich, wenn dann auf den hinten in der letzten Linie so schlecht verteidigt wird, kann Hoffenheim einfach dieses Zentrum mit langen Bällen überspielen. Das haben sie auch sehr gut gemacht und haben dadurch in der ersten Halbzeit zu 2 Toren gekommen. Offensiv war Werders Leistung okay. Sie haben es immer wieder geschafft, auch im Zentrum mit gegenläufigen Bewegungen zu arbeiten. Das führe ich auch in meiner Analyse in der Deichstube ein bisschen aus. Aber das war letztlich doch zu wenig, um eben gegen einen Hoffenheim mit einem sehr, sehr starken Maximilian Bayer bestehen zu können. Und so bleibt statt Europa-Hoffnung jetzt erstmal ein bisschen Frust über diese 1:2-Niederlage.
So, also Senkrechtstarter Maxi Bayer ist schuld, hat Werder 2 Tore eingeschenkt und hätte Zetti nicht so stark gehalten, müssen wir auch mal sagen, hätte es locker mehr sein können. Ist ein starker Spieler, auf den man sich einstellen muss. Warum konnte Werder den nicht besser verteidigen? Ist die derzeitige Abwehrkette für so einen temporären Spieler dann doch zu dünn?
Ja, man muss ja wirklich zugeben, da fallen 4 Stamminnenverteidiger aus. Das ist wirklich die Notbesetzung, ohne den Dreien was Böses zu wollen. Aber Julian Malatini, der gerade erst aus Argentinien gewechselt ist, seine ersten Bundesligaspiele macht, die er bislang ordentlich gemacht hat, da konnte man gestern sehen, da ist er ein bisschen an seine Grenzen gekommen, an seine aktuellen Grenzen natürlich. Der Bayer, der hat den ganz schön abgekocht, obwohl der auch sehr jung ist noch, aber immer so kleine Schubser und hier nochmal mit dem Körper rein und da hat er sich immer einen kleinen Vorteil verschafft. Fast hätte er sogar noch den Elfmeter rausgeholt, den ich übrigens gut fand, dass der Schiedsrichter den nicht gegeben hat, weil der Bayer ganz klar auf den Körper von Malatini geht und dann kommt das V, wozu er quasi gezwungen, genötigt worden ist. Aber ist ein anderes Thema. Nein, der Bayer hat den Malatini schon hergespielt, das muss man so sagen. Und ein Grosso, der daneben ist mit seinen 35 Jahren, der hatte auch gestern so seine Problemchen. Und Anthony Jung gegen Bebou, wenn es dann schnell geworden ist, das sah nicht gut aus. Also dieses Tempo von Hoffenheim konnte diese Dreierkette nicht mitgeben. Aber wie gesagt, kein großer Vorwurf, wer vier Innenverteidiger verletzt fehlen hat, da kann das passieren. Das muss man also wirklich vernünftig einordnen.
Also ich habe ja auf deine Noten geschaut. Malatini bekommt von dir eine 4,5, Groß eine 4 und Jung eine 5. Bei Malatini, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ehrlich gesagt fand ich seine Leistung gar nicht so schlecht.
Doch, der hatte kaum eine Chance gegen Bayer und er war vielleicht nicht direkt an den Toren beteiligt. Also wo man so sagen würde, ganz krasser Fehler. Aber mir war das einfach zu wenig und ist hergespielt worden. Und bei Anthony Jung war es natürlich bei dem einen Gegentor, bei dem zweiten, ganz, ganz übel, wie er da sich verschätzt und nochmal einen komischen Blick macht, wo man denkt, lauf doch einfach, lauf doch. Und das hat er nicht gemacht. Anthony Jung sonst wirklich zuverlässig, diesmal doch auch gegen das Tempo der Hoffenheimer. Überfordert ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber das war nix.
Lass mal gemeinsam auf die Kommentare schauen, die uns heute erreicht haben. Ihr könnt ja mitmachen beim Nachspieldeich. Schreibt oder sprecht eure Fragen und Kommentare per WhatsApp an die 01609821 dreimal die 8 und die 4. Das hat auch Dennis getan, dem Folgendes zur Partie gegen Hoffenheim durch den Sinn geht. Das war ein eher durchwachsenes Spiel, schreibt er. Die Defensivleistung war defensiv ausbaufähig, was angesichts der personellen Ausfälle auch nur wenig überrascht. Besorgniserregend finde ich spätestens nach diesem Spiel auch die Offensivleistung der letzten Wochen. Nach vorne geht zuletzt ohnehin immer weniger, aber insbesondere die Verwertung der wenig guten Chancen ist aus meiner Sicht alarmierend. Siehe heute insbesondere Stay und Agu. Solange Werder hier kein neues Feuer entfachen kann, kann man den Traum von Europa erstmal wieder begraben. Nur hinten in der Regel gut zu stehen, reicht für dieses Ziel nicht. Oder was denkt ihr? Sportliche Grüße, Dennis. Ja, und zum nüchternen Aufwachen ohne Traum von Europa haben wir eine weitere Nachricht bekommen.
Also ich würde erstmal sagen, der Traum von Europa hat sich erstmal erledigt. Und nicht unten reinrutschen. Und der Kader ist sowieso noch nicht so groß für Europa. Also von daher, nettes Gedankenspiel, aber lass uns mal wieder realitätsnah sein und uns einfach mal auf das stabile Mittelmaß konzentrieren. Und ja, einfach mal hoffen, dass es nicht so böse läuft. Aber ich will es auch nicht so schwarz sehen, sondern einfach weiter aufschauen und nicht unnötig wieder zittern. Oder wie seht ihr das?
Ja, Björn, das kennere ich mal direkt weiter zu dir. Also Europa jetzt schon wieder ausgeträumt, weil das Potenzial nach vorne dann doch fehlt und der Kader nicht groß genug ist. Ich meine, letzte Woche war es doch noch so schön und meine Nächte hatten gerade, was Träumen angeht, wirklich gut Fahrt aufgenommen.
Ja, ich lasse mir da meine Nächte auch nicht irgendwie vorschreiben oder sowas. Ne? ich träume, was ich träumen will. So, damit das mal klar ist. Nee, das sollte auch jeder Werder-Fan machen. Ich finde, die Mannschaft darf weiter träumen. Also du bist immer noch da oben dran und du siehst ja, dass du in der Liga alle schlagen kannst und leider aber auch gegen alle verlieren kannst. Und wenn du da jetzt doch noch mal ein bisschen Dusel, ein bisschen Glück, ein bisschen mehr Effizienz, das war ja gerade ganz richtig gesagt, doch noch die einen oder anderen Sieg jetzt mal in Folge auch liefern kannst, dann bist du da oben mit dabei und dann musst du diese Chance auch nutzen und dann darfst du auch träumen. Das haben auch alle hinter der Mixzone gestern Abend gesagt. Warum sollen wir das Thema komplett ad acta legen? Nö, warum? Und nach unten ist nicht viel passiert, also eigentlich gar nichts, weil die punkten da unten ja auch nicht und von daher einfach so weitermachen, das nicht zu hoch hängen. Aber klar, eins oder zwei Sachen waren gestern sehr auffällig. Es gab mehr Chancen, hat Werder zugelassen. Das war in den letzten Wochen besser. Das liegt sicherlich auch an der Dreierkette, die nicht mehr so eingespielt war wie davor. Das hat gegen Darmstadt jetzt noch ganz gut geklappt mit der Notabwehr. Aber jetzt wird das deutlicher, ne? Dass ein Stark fehlt, dass ein Friedl fehlt, dass auch ein Veljkovic nicht da ist. Das merkst du schon, das kannst du nicht dauerhaft ersetzen. Das haben die Jungs vorher gut gemacht, aber jetzt wird es auch mal schwierig. Und nach vorne war es eigentlich nur eine gute Phase, wenn man ehrlich ist. Das waren so 10 Minuten, Viertelstunde in der ersten Halbzeit, wo sie den Ausgleich machen müssen. Also wo man wirklich sagen muss, warum Felix Agudin aus 3 Metern drüber schießt. Das muss man echt sagen, ist auch eine Qualitätsfrage, aber eben diese Chancenverwertung. Das ist ja nicht das erste Mal. Bei Stay übrigens genau das Gleiche. Also der macht ja sonst als Achter und halber Sechser da wirklich gute Partien. Aber was die Chancenverwertung angeht, wow. Aber es war wirklich auch nur diese eine Phase gut. Und danach habe ich nicht viel von Werder gesehen und deswegen gehe ich auch nicht ganz mit, wenn der Trainer von einer ordentlich bis guten Leistung spricht. Ich fand eher, es war eine ordentliche bis schwache Leistung. Am Ende, klar, da wurde es nochmal richtig eng, aber das lag daran, dass die Hoffenheimer sich selbst in Unterzahl gebracht haben. durch die gelb-rote Karte von Bülter. Und wenn er dann einfach ein bisschen diesen typischen Fußball spielt, lange Dinger oben rein und dann kam Alvero mit diesem super Tor. Das passiert dann schon nochmal und dann wäre ja auch das 2-2 möglich gewesen und dann nimmst du den Punkt auch gerne mit. Aber eigentlich war das keine gute Leistung. Das muss man wirklich festhalten. Die gehören ja nicht hin, nochmal abschließend dazu gesagt. Aber wenn du da bist, musst du ja nicht rausgehen oder weggehen aus dieser Situation, ne?
Nee, gekommen, um zu bleiben, aber du hast es gerade angesprochen, also Agu und Stay hatten echt die Chancen auf dem Schlappen und dann kannst du so eine Partie natürlich auch anders gestalten. Was ich auch nochmal spannend fand zu sehen, also auch nicht so wirklich schön und bereichernd, dass wir gegen eine Unterzahl nicht mehr machen, also dass Werder da nicht besser aufgestellt ist. Neben mir sagte einer, das konnte Werder noch nie. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sagen.
Also das ist nicht ganz so einfach. Die Hoffenheimer haben sich dann einfach ganz tief reingestellt. Ob das der richtige Plan war, weiß ich nicht, weil sie kamen nämlich doch noch ins Schwimmen. Und wenn der Mannschaft einfach hinten drin steht, dann musst du dir, dann musst du dich entweder durchkombinieren oder du machst halt die langen Dinger durchkombinieren. Lief bei Werder an diesem Tag nicht so gut aus in der ersten Halbzeit. Da habe ich 2-3 Kombinationen gesehen, die ich richtig stark fand, wo es wirklich direkt gespielt worden ist, wo dann vielleicht das allerletzte Ding nicht kam. Aber das war ansonsten nicht so gut gestern und deswegen haben sie es mit langen Dingern probiert, hatten ja den langen Alvero dann auch hinter da drin. Ich fand, das war jetzt nicht grottenschlecht, das war aber halt auch nicht gut. Also von daher, ich finde auch nicht, dass das ein grundsätzliches Problem ist. Also wir haben das doch schon so oft erlebt, dass Mannschaften in Unterzahl das trotzdem ganz gut wegstecken können. Also das ist kein reines Werder-Problem jetzt oder so.
Okay, also da können wir uns beruhigt zurücklehnen. Lass mal auf die Startaufstellung schauen. Ole Werner bringt Woltemade statt Ginma. Das sind ja immer die Momente, wo ich dann durchs Haus brülle. Leute, die Aufstellung ist da. Ihr glaubt's kaum. Woltemade statt Ginma. Wobei ich da irgendwie noch im Hinterkopf hatte, Ginma war ja, glaube ich, auch leicht angeschlagen. Jörg Richtig. Aus Viersen bemängelt die Startaufstellung und die seiner Meinung nach zu späten Ein- und Auswechselungen. Er findet, Woltemade und Duxch sind vorne zu ähnlich. Zudem hätte ich mir sehr gewünscht, Stay und Agu in der Halbzeit schon zu wechseln. Es wäre echt was drin gewesen, wenn Werner es heute taktisch klüger gemacht hätte. Björn, Woltemade gestern als hängende Spitze. In meinen Augen macht er den Ball auch gar nicht schlecht fest, verteilt die Bälle gut, aber er ist irgendwie nicht gefährlich genug nach vorne. Warum hat er den Vorzug vor Ginmar bekommen? Also lag es tatsächlich daran, dass Ginmar keine 90 Minuten gehen konnte gestern?
Ja, das hatte damit zu tun, dass er angeschlagen war unter der Woche und hat Ole Werner gesagt, den lassen wir erstmal draußen. Und bring dafür Woltemade. Ich bin auch dabei. Also mir sind Woltemade und Duxch auch zugleich. Mir fehlte da so ein richtiger Stürmer gestern auf dem Platz. Bei Woltemade habe ich mich echt schwer getan, den vernünftig zu bewerten, weil du hast es vollkommen richtig gesagt, der hat viele Bälle festgemacht. Der hat sich unglaublich engagiert. Der wollte jeden Ball haben. Aber so richtig, dann hat er es auch mal gut weitergeleitet, dann hat er aber auch mal festgemacht, dann ist er an 2-3 vorbeigegangen. Aber irgendwie hattest du immer das Gefühl, irgendwo bleibt er dann doch noch mal hängen. Und Torgefahr hat er als Stürmer null ausgestrahlt. Also da muss dringend mal vielleicht auch mit ihm gesprochen werden. Ich weiß ja nicht, was der Trainer ihm sagt, was er sich von ihm wünscht. Ich kann verstehen, dass da viele sagen, boah, hat er gespielt und warum ist er nicht eher ausgewechselt worden? Und dann ist ja auch sogar noch Duxch vor ihm ausgewechselt worden, kommen wir ja gleich sicherlich noch zu. Und bei den anderen Sachen, die gerade angesprochen worden sind, ich hätte Felix Agu auch herausgenommen. Der war für mich gestern die tragische Figur, der hat unglaublich auf die Hölzer bekommen. Ich glaube, hier nochmal einen Ellbogen ins Gesicht und da nochmal was in den Bauch und so. Also der hängt sich ja auch immer voll rein und seine Geschwindigkeit hat er auch gut eingebracht ins Spiel. Aber ansonsten fand ich ihn schwach auf der linken Seite. Und das ist auch gerade ein großes Problem, weil Olivier Demann, der dann reingekommen ist, der macht es auch keinen Deut besser. Der war am Anfang, es ist der Top-Transfer, 4 Millionen Euro hat der gekostet, der Belgier. Der war am Anfang richtig gut und der ist bei Werder, finde ich, in den letzten Wochen eher schlechter geworden. Dem tut das nicht gut, auf der Bank zu sitzen. Ich glaube, der hat ganz schwer damit zu kämpfen, das psychisch wegzustecken. Also da hat er mal ein großes Problem. Fällt aber jetzt erstmal aus dem Mann, weil er nämlich gelb gesperrt ist.
Das ist übrigens spannend. Die Frage würde ich dann mal vorziehen. Alex hat uns nämlich dazu was geschrieben in diesem Kontext. Hat mal so ein bisschen lamentiert über die Besetzung der Außenbahnen. Er schreibt, wie groß ist unser Problem und Bedarf auf den Außenbahnen? Agu und Demann, wenn er mal spielt, zeigen konstant schlechte Leistungen. Und im Sommer verlieren wir eventuell auch noch Mitchell Weiser. Ist das momentan vielleicht die größte Baustelle für Fritz? Den kleinen Ausflug, den gönnen wir uns kurz, Björn, mit dir.
Auf jeden Fall. Das könnte ein richtig großes Problem werden. Da ist aber Außenbahn oder Schienenspieler sind sowieso schwierig zu bekommen. Linke Seite noch schwieriger als die rechte Seite. Das wird eine große Herausforderung, da den Kader zu verbessern. Und ich meine, du hast jetzt für 4 Millionen den Mann geholt. Da bist du eigentlich denkst du, ja gut, da sind wir jetzt erstmal gut aufgestellt für die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Sieht im Moment nicht danach aus. Ich bin gespannt, wie Werder sich da entscheiden wird. Bei Agu muss man nochmal sagen, der ist ja eigentlich Rechtsverteidiger. Der hilft da auf der linken Seite nur aus. Mir hat der auch grundsätzlich immer rechts besser gefallen als Rechtsfuß. Klar, ist das auch vielleicht ein bisschen einfacher für ihn. Er hat aber auch seine technischen Probleme und da kommt da ein Mitchell Weiser natürlich überhaupt nicht dran vorbei. Vielleicht macht man den Switch, er geht auf rechts und man holt noch einen neuen linken Verteidiger dazu. Ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Baustelle.
Und Weiser, der ist weg?
Weiser ist unberechenbar, ob der bleibt oder nicht. Da kann ich mir auch vorstellen, dass der morgen auf einmal sagt, ich bleibe, oder übermorgen sagt, ich werde Nationalspieler von irgendwas. Weiser ist nicht zu packen, sozusagen. Mhm. Also das war ja auch wieder so ein typisches Mitchell-Weiser-Spiel. Der pennt da beim ersten Gegentor. Ja. Und ansonsten ist aber der Spieler, der wirklich bei denen auf Augenhöhe war, der mal 1-gegen-1 Situation kreiert und auch gewinnt, der da mal was macht nach vorne. Also noch weitaus mehr als Romano Schmid, das fand ich jetzt auch nicht so schlecht nach vorne, aber bei Weiser hast du immer das Gefühl, da kann was passieren, der explodiert da, vor dem haben die auch alle Respekt, die Gegner. Das habe ich bei nicht allen Werder-Spielern so beim Gegner, dass ich das Gefühl habe, dass die sagen, oh, jetzt kommt aber was. Bei Weiser schon, und das wäre ein großer Verlust, wenn er gehen würde, auch wenn er natürlich echt hinten nicht immer so sorglos agieren sollte.
Ja, das ist ja so ein klassisches Weiser-Thema. Ich fand, vorne hatte er gestern auch wieder gute Aktionen, also auch Szenen, wo du weißt, da ist verlässlich Weiser da und da macht er den Ball fest und gibt ihn rein. Also ein schönes Spiel fand ich nach vorne. Gucken wir mal, was im Sommer dann also aus Mitch wird. Wo wir gerade noch vorne sind, und ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt trauen soll, lass mal über Duck sprechen, denn nach seinen Aussagen gestern frage ich mich ja, ob wir und die Fans überhaupt noch über ihn spekulieren dürfen, weil auf, ich glaube, Majestätsbeleidigung steht ja Strafe, oder?
Ja, das war gestern wieder total skurril. Also erstmal war ich überrascht, dass er als ausgewechselter Spieler, und man konnte ja davon ausgehen, dass er angefressen ist, tatsächlich in die Mixzone kommt. Das ist ja so ein Moment, wo dann vielleicht als Spieler sagt, oh Leute, lasst mich heute mal, muss ich nicht. Also erstmal Hut ab. Hat sich da gestellt, von sich aus auch. Wir waren ja noch gar nicht so weit, dass wir fragen wollten oder konnten, mit wem wir gerne sprechen wollten. Der kam einfach. Also das fand ich gut und hat dann ganz normal über das Spiel gesprochen. Und als wir ihn dann auf die Auswechslung von ihm angesprochen haben, sagt er dann irgendwann, ja, dieses ganze Drumherum, und das wäre also mitverantwortlich dafür, dass er so früh ausgewechselt worden wäre. Und dann haben wir nochmal nachgefragt, was meint er denn? Was meinst du mit dem Drumherum? Ja, dass immer gefordert wird, dass ich dass ich auf die Bank muss, so ein Scheiß. Also das hat er so deutlich gesagt und da war klar, der meint also, der kriegt das mit, was da bei den Fans Thema ist im Moment. Mhm. Und wir greifen die Themen der Fans natürlich auch auf. Es ist natürlich auch für uns ein Thema, was ist mit Marvin Ducksch los. Aber ich finde, im Moment ist das alles noch viel Fanmeinung aufgegriffen und alle verteidigen ihn vom Verein, Clemens Fritz, Ole Werner. Ja. Wir haben neulich im Deichtalk noch die Aktion extra gemacht mit Mensch, Duksch-Rufe und sowas. Also da war ich sehr überrascht und er sagte, er sprach dann, er fand er sich gestern gut, er fand, dass er gut im Spiel war. Der Trainer hatte eine andere Idee. Da bin ich das einzige Mal bei Marvin Ducksch. Ich hätte ihn gestern auch, also ich hätte vorher Nick Woltemann da rausgenommen, nicht Marvin Ducksch. Ich fand, dass er auch besser im Spiel war und wenigstens Torgefahr ausgestrahlt hat. Mit dem Pfostenschuss als Höhepunkt. Ich finde, das hat er richtig gut gemacht. Das war dann halt ein bisschen Pech. Was natürlich wieder fürchterlich war, das muss man auch so deutlich sagen, waren die Freischüsse, den einen da aus 30 Metern aufs Tor zu schießen, wo der Torwart den einfach festhält. Damit macht er sich natürlich auch keine Freunde letztendlich, weil da hatte man das Gefühl, so, jetzt ist der so gefrustet, der kam nämlich überhaupt nicht in dieses Spiel rein, dass er einfach mal eine Szene haben wollte. Und dann gab es ja nochmal so einen Freistoß, den er in die Mauer haut. Boah, das mit den Standards. Und dann gab's halt
ja, habe ich noch eine Frage zugleich.
Ich will noch einmal zu Ende machen, da diesen Gedanken. Ja. Weil es gab auch gleich am Anfang wieder so eine Szene, wo ein langer Ball kommt und wo er dann unten drunter durchspringt. Du hast das Gefühl, dass der will nicht zum Kopfball gehen. Also diese Spielweise bietet immer wieder Anlass zur Kritik. Aber was er natürlich nicht machen sollte, ist, dass es außen Kritik gibt an ihm, an seiner Person. Das dann ursächlich für seine Auswechslung zu machen, damit unterstellt er dem Trainer, dass er sich von der Öffentlichkeit beeinflussen lässt. Und er legt sich ein Stück weit auch mit den Fans an. Also mit uns kann er sich ja gerne anlegen, das ist mir völlig wurscht. Aber mit den Fans sollte man das nicht machen und sollte er lieber erstmal bei sich gucken und vielleicht mit dem Trainer diskutieren, was da los ist. Aber das fand ich gestern sehr unglücklich. Passt aber zu Ducksch, das ist einfach so seine Art und boah, Liebesbeziehung ist das gerade nicht, Werder und Marvin Ducksch.
Nee, null. Und du hast gestern sogar davon gesprochen in deinem Aussager, dass wir da vielleicht so ein bisschen von Verfolgungswahn sprechen.
Ja, Alex, also Alex, da, du musst den mal sehen, wenn der zu uns kommt. Wie der, ja. Also das ist ganz seltsam. Also der, wo du denkst, jetzt bloß nicht die falsche Frage stellen, der ist, aber das ist immer so, also fast immer so. Selbst wenn Spiele gut gelaufen sind, ist der so skeptisch gegenüber allem, was die Öffentlichkeit betrifft. Also sehr seltsam.
Ja, weil es eben offensichtlich ja diese emotionale Bindung so gar nicht gibt oder dieses Zwischenmenschliche, ne? Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass er das nicht so gut kann. Und da ist er vielleicht extrem unsicher, beziehungsweise sehr, sehr schnell angefressen. Vielleicht muss der mal so ein Resilienzseminar besuchen. Das könnte ja helfen, dass er sich da einfach ein dickeres Fell anschafft. Du hast jetzt gerade schon die Standards angesprochen, das haben wir auch schon zigmal besprochen. Filfried Fritschkog, übrigens bester Deckname, schreibt zu Duxchi, wieso darf der eigentlich weiterhin jeden Freistoß schießen. Er erinnert mich an Cristiano Ronaldo. Irgendwie hat er den Status als Freistoßspezialist, obwohl da ja immer nur einer von 50 bis 100 Versuchen reingeht. Ja, also über die Pole Position bei den Standards haben wir jetzt schon hinlänglich gesprochen, Björn. Vielleicht generell nochmal zu der Leistung. Ole Werner hat ja gestern gesagt, Duxch fehle das Fortune im Abschluss. Hast du gerade schon erzählt. Und gefühlt würden wir jedes halbe Jahr über so eine Phase sprechen. Phasen haben ja wirklich eine Stärke. Das ist auch das Schöne bei Kindern. Die gehen wieder vorbei, ja.
Da muss ich auch gerade dran denken, ja.
Ja, wie kann sich denn Duxch jetzt aus dieser Phase mal rausholen? Also er fand sich gestern gut, du ihn nicht so, hast ein 4 verteilt an ihn. Was braucht der Typ?
Ein Tor oder eine Torbeteiligung. Das ist ganz einfach bei dem. Dann ist der wieder oben auf, dann ist für ihn die Welt wieder in Ordnung, für die Fans wahrscheinlich auch. Das ist ja einfach, das ist natürlich typisch diese Stürmernummer. Bei ihm aber noch mal extremer, weil er kein Stürmer ist, der sich über seinen besonderen Einsatz Lorbeeren abholen kann. Ne? Also nehmen wir mal so einen Niklas Füllkrug, der haut sich da rein in die Zweikämpfe und gewinnt Luftkämpfe und dann wird er gefault und dann steht er wieder auf und dann fault er vielleicht selbst und dann sagen alle, boah, hat der sich reingehauen. Vielleicht war der aber gar nicht, spielerisch gar nicht so gut, aber ist egal, wenigstens das hat er getan. Aber das kriegst du von einem Marvin Duxch nicht, weil das überhaupt nicht sein Spiel ist. Und dann siehst du einen, der unterm Ball durchspringt, der keine Grätsche macht, der nie in den Zweikampf geht. Und dann sagst du, ja, was ist denn das von dem? Und das auch zu Recht, wie ich finde, weil es ist schon sehr seltsam, so heutzutage Fußball zu spielen. Wenn du das tust, dann musst du in anderen Sachen, in anderen Skills halt überragend sein. Das hat er. Also er hat seine Torbeteiligung über all die Jahre, die er bei Werder ist, sind wirklich top und ist echt gut. Das muss man auch klar sagen. Und darauf setzt auch Ole Werner. Und der hat ihm diesen Status verliehen, dass er so spielen darf, wie er spielt. Und glaub fest an ihm. Wobei ich gestern das erste Mal so ein bisschen auch das Gefühl hatte, und deswegen bin ich ganz klein bisschen bei Marvin Duxch, dass dieses Vertrauen schwindet. Und er ihn halt einfach mal früher rausgeholt hat, als er wollte mal. Das war schon ein Zeichen. Vielleicht wollte ihn damit auch ein bisschen kitzeln. Ob es geholfen hat, weiß ich nicht. Weil jetzt ist er eigentlich den Weg gegangen, dass er sich in diese Opferrolle begibt. Und das ist noch nie gut gewesen, sich in eine Opferrolle zu begeben.
Naja, Opferrolle würde aber dann implizieren, dass man sein eigenes Spiel nicht ganz gut fand, oder? Also ich finde ja immer so spannend, diese Eigen- und die Fremdwahrnehmung.
Ja, also ich finde, er hat insofern recht, dass er sagt, ich war eigentlich ganz gut im Spiel drin. Er hat ja kurz vor der Auswechslung die Phase, diese Szene gehabt, wo er den Ball durchlässt, wo dann wieder mal gut drüber tritt. Ja. Also von daher, ich hätte auch geglaubt, von dem hätte ich jetzt in dem Moment noch mehr erwartet als von Woltemar. Deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Ein gutes Spiel hat er nicht gemacht. Also das ist auch die Eigenwahrnehmung. Da ist er dann auch nicht kritisch genug. Aber das ist auch schwierig bei Fußballprofis, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich habe schon schlechtere Marvin Duxch-Spiele gesehen als gestern. Aber das war halt eine Note 4. Das ist jetzt auch nichts Dolles. Mm. Aber es war halt auch eben keine 5 oder so. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn du als Spieler den Pfosten triffst und hast ein, zwei Chancen, den Kopfball auch noch. Aber dieser Kopfball war natürlich auch nicht gut. Ne? Muss man auch ehrlicherweise sagen. Das ist aber auch nicht seine Kernkompetenz. Ja, ich finde, er muss mehr an sich arbeiten. Er muss da positiver werden. Und da muss man ihm helfen und da muss er sich helfen lassen.
Ja, und vor allem, was ich gestern noch mal so dachte, ne, mit Blick auf die EM, dann hast du da so einen Bayer, der da 2 Ausrufezeichen setzt und du selbst lässt all diese Chancen liegen. Das muss natürlich auch an dir nagen. Also ich finde, wir sollten jetzt das Thema Duxch einfach abschließen und liegen lassen und weiter beobachten, denn wir haben noch ein weiteres großes Thema. Wir kommen nämlich zu dem Mann, den das Verletzungspech verfolgt und der auch gerne mal Glaskanone genannt wird, Naby Keita. Der nimmt ja irgendwie alles mit, ne? Also wenn ich jetzt mal so seine Werder-Krankenakte richtig auf dem Schirm habt, dann begann alles mit den Adduktoren, dann kamen weitere Verletzungen, Magen, Darm, eine Erkältung gab es, glaube ich, auch mal. Ja. Und nun hat Nabi Polle oder was ist los? Gesehen haben wir den gestern nicht auf dem Feld und das treibt euch im großen Stil um. Ihr schreibt, könnten wir mal kurz über das Thema Cater sprechen? Wieder keine Spielminuten für ihn. Irgendwas stimmt da doch nicht. Wann ist denn der mal der Richtige für die Situation? Gibt es wirklich kein Cater-Spiel? Liebe Grüße aus Schleswig-Holstein. Und Mirko spekuliert, warum spielt Cater nie? Wirklich nie? Ole muss doch was gegen ihn haben. Ja, was ist da los? Ist das so? Hat Ole ein Thema mit Nabi?
Also ich habe gestern noch gedacht, wenn er jetzt noch ein sechstes Mal wechseln würde, also dürfte, darf er ja natürlich nicht. Ich glaube, er hätte immer noch nicht Cater gebraucht und hätte Opitz gebracht, der seit 10 Wochen verletzt war. Ja, und also ich kann den Zuhörern nur zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass Ole Werner dem überhaupt nicht mehr vertraut. Und ich habe das Gefühl, den nimmt er nur mit im Kader. Ja, weil das muss. Aber also den gestern nicht zu bringen, ich weiß nicht mehr, wann du den noch bringen sollst. Wir haben Ole Werner danach gefragt, warum Cater nicht eingewechselt worden ist. Es wäre doch eigentlich die gute Möglichkeit gewesen. Und oder ist der überhaupt gar nicht fit? Also humpelt der womöglich da nur hin? Und da hat er gesagt, nö, alles gut, aber die anderen sind ja da. Und die stehen alle vor ihm. Aber da habe ich mir so gedacht, das war mal ein Weltklasse-Spieler.
Ja? Aber
und
wirklich?
Wenn ich von dem noch was haben will und wenn ich den da wieder hinbringen will, dann muss ich den auch endlich mal spielen lassen. Oder ich sage mir, das ist für mich kein Faktor mehr, die Saison. Also ich habe das Gefühl, Ole Werner sagt das nicht, er sagt, ganz normaler Konkurrenzkampf und der muss sich da ganz normal einsortieren. Ich glaube, der rechne ich mal mit ihm und ich weiß natürlich nicht, wir müssten jetzt Nabi Keita, wir werden das noch mal mehr im Training verfolgen, wie sehr er sich da tatsächlich reinhängt. Das war zuletzt schwierig, weil so oft war er noch nicht dabei. Tut der wirklich alles, um wieder dabei zu sein? Tut er das nämlich nicht? Bin ich natürlich bei Ole Werner, dann würde ich ihn auch nicht bringen. Das gilt es jetzt zu beobachten, aber ich glaube da nicht mehr dran, dass der nochmal spielt für Werder. Also es fällt mir gerade schwer.
Ja, was habt ihr denn die vergangenen Wochen so beim Training beobachtet?
Ja, der war ja krank. Er ist jetzt auch erst wieder 10 Tage dabei und er machte da eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck. Ich war jetzt aber ehrlicherweise, ich persönlich war nur ein oder zweimal beim Training, zu selten, um mir da jetzt ein klares Bild zu machen. Wir werden da aber jetzt dranbleiben, weil das muss jetzt nochmal, da müssen wir nochmal genau unter die Lupe nehmen und auch nochmal genau nachfragen, wie er sich tatsächlich gibt. Es gab ja im November diese Phase, wo er zu spät gekommen ist zu Trainingseinheiten, wo er gesagt hat, so ein paar Aufgaben, die Mannschaft ja verteilt untereinander, Werbetermine, Interviews und so ein Kram oder CSR, also wo man sich für soziale Projekte, wo sich der Verein engagiert, da muss auch immer mal ein Spieler hin. Das wird immer so aufgeteilt auf die Mannschaft, damit das nicht einer alleine machen muss. Und da hatte er wohl auch nicht das große Interesse gezeigt. Da gab es ein bisschen Beef innerhalb der Mannschaft. Aber das soll ausgeräumt gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Da werden wir jetzt noch mal hinterhergehen.
Ja, Beef kann man aber auch in dem Kontext verstehen. Ich meine, er spielt nicht, da hat er ja irgendwie Zeit für andere Sachen. Natürlich hat er auch Aufbautraining und so weiter. Aber der scheint irgendwie nicht so richtig angekommen zu sein. Gezündet hat er allemal nicht. Wenn ich mir die Euphorie im Sommer noch mal so vor Augen halte, was sind wir ausgeflippt, ja? Und da komme ich noch mal auf einen Punkt, den finde ich ganz spannend. Cater ist ja ein Typ, ich meine, der hat ja Erfahrung, das ist ein gestandener Spieler, ja. Und wenn du den nicht vor einem Opitz bringst, also wie du schon gesagt hast, dann kannst du ihn doch wirklich auch wieder abgeben, weil dann hat er doch hier wirklich keine Zukunft und keine Perspektive.
Ich glaube nicht mehr daran, dass der über den Sommer bleibt. Das war gestern nochmal so ein deutliches Zeichen dahin, auch an ihn, würde ich sagen. Und das wäre jetzt echt eine gute Gelegenheit gewesen, den zu bringen und aufzubauen und dann zu sagen, boah, im Schlussspurt in den letzten sechs, sieben Spielen, das ist unser Mann und dann geht's weiter. Nein, da wird jetzt lieber ein Alvero ausprobiert, was auch nachvollziehbar ist. Du musst im Sommer entscheiden, ob du den verpflichtest für viel Geld oder eben nicht. Der ist ja nur ausgeliehen. Da sind andere vor. Also und deswegen, ich glaube da nicht mehr dran. Für mich ist das, aber es ist jetzt wirklich überhaupt kein Wissen, sondern eine reine Vermutung, Gefühl. Aber hier kann ich ja meinen Gefühlen freien Lauf lassen.
Hier bist du bei mir in der Sprechstunde. Ich bin für alle Sorgen und Ansätze und Gedanken da, ja, auch fürs Nervenkostüm. Und ich bin auch für die gute Stimmung da. Und deswegen möchte ich jetzt gerne über Skelly Alvero sprechen. Der war nämlich gestern super, kam in der 72. Spielminute für Jens Day, schoss dann in der 92. sein erstes Bundesligator. Schönes Ding, Attacke mit der Hacke. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr, obwohl er ja eigentlich als Mittelfeldmann nicht primär fürs Tore schießen verantwortlich ist. Aber er ist halt halt der größte Spieler mit 2,2 Meter der Bundesliga, bringt Wucht und Körperlichkeit mit rein, ist eine Leihgabe von Olympique Lyon, um das nochmal zusammenzufassen, mit einer Kaufoption für Werder 6,5 Millionen. Sag mal Björn, von dem ist doch noch einiges zu erwarten.
Ja, das sah schon mal ganz gut aus, das ließ sich gut an. Und das Tor hat toll gemacht. Also es ist ja immer schön, wenn solche großen Spieler, das ist ja bei Nick Wolte mal so die Geschichte, wenn solche großen Spieler technisch stark sind, dann sieht das irgendwie noch cooler aus. Ja. Ne? Also das macht schon Spaß, hat Spaß gemacht, ihn zuzugucken. Da müssen wir mal die nächsten Wochen abwarten, ob er das bestätigen kann. Aber man hat schon gesehen, warum sie den verpflichtet haben. Und er hat eine ordentliche Körperlichkeit reingebracht. Und die war natürlich gestern vor allen Dingen vorne gefragt. Das werden wir dann in Zukunft sehen müssen, ob er, und das ist ja seine Hauptaufgabe, das defensiv auch ganz gut hinkriegt vor der Abwehr.
Also auf den werden wir achten die nächsten Wochen. Wen wir nicht mehr im Fokus haben werden, ist Raphael Boré, denn der macht sich auf Richtung Südamerika. Kurzes Gastspiel in Bremen, geht jetzt dahin, wo er seit einiger Zeit schon mit liebäugelt, zum brasilianischen Erstligisten Porto Alegre. Ja, Boré und Bremen, kann man sagen, das war sowas wie eine kurze Romanze, ne? Also für eine Liebesbeziehung hat es irgendwie nicht gereicht.
Nee, das war so eine, man könnte jetzt fast sagen, ich weiß gar nicht, ob das Wort erlaubt ist, Zwangsehe war das so ein bisschen, ne? Also oder Zweckgemeinschaft. Ah, das trifft es besser. Zweckgemeinschaft. Ja, da war im Sommer auf einmal bei Werder eine Lücke. Ja, witzig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die hat er dann gefüllt, weil Werders anderen Optionen alle weg waren. Aber das war ein guter Lückenfüller, weil den auszuleihen als erfahrenen 29-jährigen Bundesliga-Stürmer war keine schlechte Idee. Aber es war von Anfang an klar, das wird nur ein kurzes Gastspiel, also maximal bis zum Sommer. Und ich finde, jetzt hat er auch nicht so mega gezündet, dass man sagen würde, boah, der schießt hier ein Tor nach dem anderen, müssen wir mal gucken, dass wir den im Sommer komplett verpflichten. Das ist hier der totale Publikumsliebling geworden, der will bestimmt auch bleiben. Er hat das mal ganz nett gesagt, oh, ihr könnt sich vorstellen, hier länger zu bleiben. Das ist, glaube ich, die Höflichkeit von ihm gewesen. Mhm. Aber es war einfach eine Zweckgemeinschaft und ich finde, er hat einen professionellen Job gemacht, nicht mehr und nicht weniger. Dann kam das Angebot im Winter für ihn, eine total lukrative Geschichte, auch für die Zukunft Richtung Südamerika zurück oder nach Südamerika zurück. Für Werder inzwischen dann auch eine lukrative Geschichte, kannst eine Million an Gehalt sparen, kriegst noch 300.000 Euro Ablösesumme. Da Werder jetzt so dasteht, dass, sagen wir mal, die größte Abstiegsangst im Moment weg ist, die kann natürlich noch mal wiederkommen, ich bin da ja sehr vorsichtig geworden, und sich mittlerweile im Schatten oder aus dem Schatten heraus von Boré, Jinmar und Woltemade zumindest so entwickelt haben, dass man davon ausgehen kann, dass sie Bundesliga spielen können, zumindest auf einem gewissen Niveau aktuell. Und ich meine, das waren Drittligaspieler im Sommer, da konnte man nicht davon ausgehen, dass sie das sofort packen. Und deswegen war es ja richtig, Boré als Ersatz von Füllkrug zu verpflichten. Aber jetzt kann man sagen, okay, dann setzen wir auf unsere jungen Spieler. Mhm. Sollte sich natürlich nach Möglichkeit keiner verletzen von denen da vorne, dann könnte man wieder sagen, das ist aber riskant von euch gewesen. Ja, ein bisschen Risiko ist dabei. Dafür hast du aber auch 1,3 Millionen Euro mehr für die neue Saison zur Verfügung. Und das ist ja nicht wenig Geld für Werder.
Nee, und der Erstligist Porto Alegre wollte den ja unbedingt. Die haben ja wirklich alles getan. Also keine wilde Knutscherei zwischen Werder und Boré in den letzten Monaten. Wir also ohne den Mann dafür mit voller Kraft und Optimismus Richtung Dortmund. Das nächste Spiel, Lücke zu Besuch im Weserstadion. Das wird eine harte Nuss, oder? Wird irgendwie ein verletzter Spieler zurückkommen diese Woche? Wie sind denn da die Tatsachen?
Nee, das denke ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Starks, Piepers, Veljkovic und so, die haben teilweise ja schon einzelne Individuelle wieder trainieren, dass die aber schon so weit sind, dass die gegen Dortmund spielen können, kann ich mir nicht vorstellen. Also von daher wird das der Kader bleiben, ohne den Mann, der jetzt auch noch gesperrt ist. Es wird nicht leichter personell, aber Ole Werner, und das macht er selten, hat gestern schon auf dieses Spiel geblickt und hat eine Vorfreude rausgegeben. Das erlebt man bei ihm auch echt selten. Ich glaube, der hat Bock auf dieses Dortmund-Spiel, hat nochmal erwähnt, dass von sich aus erwähnt, wir mussten ihn da gar nicht drauf ansprechen. Mhm. Das ist das Besondere bei Ole Werner, weil das so selten ist. Und er hat gesagt, wir haben gegen die Bayern gezeigt, dass wir solche Mannschaften ärgern können. Und da ist schön Ärgermodus am Samstag angesagt, wenn Niklas Füllkrug zurück ins Weserstadion kommt.
Oh, da bin ich ja mal gespannt, weil wir sind ja auch gelb belastet, zumindest einige Spieler, wie da die Personaldecke vor allem aussieht. Und da habe ich noch eine Frage zu, weil es gestern bei uns auch Thema war, als wir es geguckt haben. Hansen Aaröen, wann dürfen wir den mal in Aktion erleben? Wird der vielleicht mal nächste Woche ins Spiel kommen?
Der könnte vielleicht, der ist ja letzte Woche zurückgekehrt nach seinem Muskelfaserriss ins Training. Das könnte der Einzige sein, der vielleicht in den Kader rutschen könnte. Aber dann glaube ich eher, um aufzufüllen, um ein bisschen Bundesliga-Luft zu schnuppern, diese Momente mal mitzubekommen. Aber zum Spielen, also wenn der jetzt auch noch vor Keita eingewechselt wird, nachdem er verletzt war, ja, dann, ja, also das könnte ich ja gar nicht mehr verstehen. Nee, glaube ich, der ist noch nicht so weit. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben.
Ja, dann gute Nacht, Marie. So, jetzt frage ich mich ja, was gibt's noch für Themen am Osterdeich diese Woche? Ihr habt ja immer so eine Wochenplanung und da steht ja vielleicht einiges drin. Wie geht's für dich jetzt weiter?
Es geht vor allen Dingen für mich weiter, dass wir gerade eine Meldung reinbekommen haben, lieber Alex.
Ja,
und
was denn?
Der SV Werder Bremen vermeldet, dass Christian Groß am Saisonende, also ganz frisch, seine Karriere beenden wird.
Och nö.
Ja.
Grosso.
Ja, das
macht
ist so,
einen Haken dran.
Genau, also das ist so, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen überrascht davon und wir packen es natürlich schnell noch für euch hier mit rein. Ja, einerseits kann ich ihn verstehen, andererseits auch irgendwie schade, es war eine besondere Karriere, ganz spät Bundesliga-Profi geworden, über echten Zufall. Da sieht man mal, wie kurios dieses Fußballgeschäft ist. Florian Kohfeldt hat ihn eins mitgenommen zu den Profis, von der U23 hochgezogen. Da war er der erfahrene Spieler, der extra geholt worden ist, um die jungen Spieler zu führen. So am Ende seiner Karriere, wie das manchmal so ist bei Werder. Und Florian Kohfeldt brauchte Defensivspieler im Trainingslager in Grassau, hat ihn mitgenommen. Und der Grosso hat das so gut gemacht, dass er dort Bundesligaspieler geworden ist, in Kurzform. Und jetzt nach ein paar Jahren, und er hat wirklich viele Spiele gemacht, sagt er Tschüss. Besondere Karriere, sehr, sehr besondere Karriere und schade, dass er nicht mehr da ist. Ein spezieller Typ, sehr ruhig, sehr, sehr ruhig. Aber gut, wir wünschen ihm alles Gute und dass er jetzt wieder spielt, ist auch wieder so ein typisches Grosso-Ding. Na, der ist da, wenn er gebraucht wird, ist er da. Auch wenn es jetzt gestern nicht ganz so gut war, aber eigentlich für einen, der so lange ausgefallen ist und den Weg gegangen hat. Hut ab!
Ja, und der sich immer wieder gezeigt hat, immer wieder reingeworfen. Goodbye, Grosso, aber noch bist du ja da und hilfst uns gerade in der Abwehr sehr. Also weiter so. Ich bin gespannt, was dann nach der Karriere kommt für dich. Auch da werden wir natürlich Geschichten schreiben in der Deichstube. Das kennt ihr von uns. Grundsätzlich sind wir natürlich immer für euch da mit allen Hintergründen, allen Fakten rund um Werder Bremen. Und wenn ihr jetzt sagt, unter der Woche würde ich gerne mal mit euch sprechen, dann tut das doch gerne über unsere WhatsApp-Nummer. Ihr schreibt oder sprecht an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und wenn ihr das gut fandet hier, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nämlich nicht. Ja, das mit Grosso verdauen wir dann jetzt erstmal, Björn. Ne? Du wieder Richtung Heimat dann unterwegs.
Ja,
und
geht dann los, ja, genau.
Ja, deswegen entlasse ich dich jetzt mal zum Bahnhof. Toi, 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 dass du auch gut wieder in Bremen ankommst. Vielen Dank für deine Expertise. Wie immer perfekt auf den Punkt gebracht.
Ja. So, mal die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber dir auch lieben Dank.
Ich sag mal so, ne? Auf jeden Fall. danke für euer Dabeisein. Total schön, dass ihr uns immer wieder begleitet. Macht weiter so. Cheers vom Nachspieldeich. Uns hört ihr auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Macht's gut.
Tschüss.